Lu?
Ja.
Zum Start gibt's gleich eine kleine, wunderbare Lu-Pudelei. Für dich.
Für uns. Jonas.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lu.
Biene hat bei Spotify kommentiert.
Schöner Name.
Und schreibt, hey, ich bin absolut begeistert von euch. Einfach super spannend, super locker. Oft wird das Thema Wein viel zu verkopft besprochen. Und dann hat sie natürlich vergessen zu schreiben, bei euch ist das ganz anders. Toll und danke.
Ja, ist doch großartig. Herrlich, Mann, das geht doch runter wie Öl. Da könnte mehr von machen.
Oder runter wie Vino. An dieser Stelle würde ich sagen, können wir mal einen Probierschluck nehmen.
Der Wein der Woche.
Die Farbe stimmt schon mal.
Les Arômes de France. Es ist rosa in der Flasche und gleich auch bei uns im Gläschen natürlich, ne?
Und darum geht's heute auch bei uns bei Cheers. Es geht um Rosé zum Essen.
Wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema, wie Roséwein überhaupt hergestellt wird. Heute folgt die Fortsetzung. Wozu passt Roséwein am besten? Also Roséwein in der Speisebegleitung.
Gib rüber das Gläschen. So, ja, weil viele behaupten ja, dass Roséwein eigentlich nur ein Aperitivo ist oder nur in den Sommermonaten passt.
Oder nur was für Frauen, um auch mal so ein Narrativ zu bedienen.
Was für furchtbare Vorurteile. Genau die breaken wir heute.
Mädchenwein.
Das ist ja ein Mädchenwein.
Ja,
das ist ein Bonbonwein.
Rosa trinke ich nicht. Das lässt meine Männlichkeit nicht zu.
Nein, du wirst heute beweisen, dass Roséwein auch ein idealer Essensbegleiter ist, ein wahrer Knaller sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Egal ob zur leichten Sommerküche, zu würzigen Grillgerichten oder sogar zum Dessert. Rosé passt tatsächlich zu sehr, sehr vielen Speisen.
Was haben wir denn jetzt im Glas?
Und heute gibt es hilfreiche Tipps für die Kombination. Jetzt haben wir im Glas den Les Arômes de France. Das ist ein Cinsault, also ein Roséwein aus der Rebsorte Cinsault. Das ist wirklich eine sehr spannende Rebsorte. Mhm. Und finden wir zum Beispiel auch viel in Südafrika.
Der ist jetzt Cinsault.
Der ist jetzt trocken ausgebaut, kommt aus Frankreich, aus dem Pays-d'Oc. Wir erinnern uns, das Pays-d'Oc ist das größte zusammenhängende, ja, nicht Weinanbaugebiet, sondern die größte zusammenhängende Weinanbauregion in Frankreich mit knapp 300.000 Hektar. Also ist wirklich eine Hausnummer. Und im Vergleich, wenn man das auch nochmal ziehen möchte, ich finde das immer ganz schön, Rheinhessen hat 27.000 Hektar, also 300.000 ist ordentlich. Und typisch in der Nase für Cinsault sind so Aromen von Himbeere, Johannisbeere, vielleicht auch ein bisschen Veilchen, schwarzer Tee oder auch Kirsche habe ich hier sehr viel. Das sind alles so Hauptaromen, die die Rebsorte eigentlich charakterisieren, also das Rebsortenprofil ausmachen. Und Cinsault bringt eher nicht so extrem tief dunkle Rotweine ins Glas, natürlich eine rote Rebsorte, sondern eher so hellfarbige Rotweine. Und das sieht man jetzt auch hier sehr schön am Rosé. Also es ist so ein helles Lachsfarben, ne?
Mhm.
Ja. Und auch typisch gute Säurestruktur.
Gute Säurestruktur und sehr schmeichelnd so im Nachgang, finde ich.
Mhm.
Also das, was auf der Zunge bleibt, ist echt krass.
Ja.
So ganz.
Also grundsolide
Säure. Fast schon so vanillig irgendwie.
Grundsolide. Gute Säurestruktur. Fein. Erinnert so ein bisschen so an provinzialischen Rosé, ne?
Ein bisschen.
Ja.
Finde ich. An dieser Stelle?
Ja. Cheers.
Cheers. Also, Lu hat's gesagt, hilfreiche Tipps für die Kombination von Rosé mit Essen. Und außerdem klären wir heute noch eine spannende und auch passende Frage in Sachen Rosé. Wie wird Rosé-Champagner hergestellt?
Ja.
Und die Antwort gibt's am Ende der Folge.
Also unbedingt dranbleiben.
Das ist richtig. Wir haben ja bereits, wie du eben gesagt hast, eine ausführliche Folge mit dem Titel Durch die rosa-rote Brille. Also was ist das Besondere an Roséwein gemacht?
Folge 41. Richtig. Da könnt ihr euch nochmal genau anhören, wie Roséwein eigentlich hergestellt wird.
Genau. Aber vielleicht kannst du nochmal ganz fix zusammenfassen, was das Besondere Roséwein ist. Roséwein ist ja nicht gleich Roséwein, oder?
Nee, also der Stil eines Roséweins hängt maßgeblich von natürlich der Rebsorte, der Herstellung und von der Herkunft ab. Und insgesamt gibt es drei Möglichkeiten, ja, das Rosane ins Glas zu bekommen. Das ist einmal die Direktpressung, die kurze Maischestandzeit und einmal das Sanier-Verfahren. Als Reminder, natürlich gibt es im Grunde genommen auch noch eine vierte Herstellungsmethode. Das ist das Mischen von weißem und rotem Grundwein. Da muss man aber ganz klar zu sagen, das ist bis auf wenige Ausnahmen in der EU nicht erlaubt. In Übersee wiederum wird das Verfahren oft angewendet, um möglichst preisgünstige Roséweine herzustellen mit einem großen Volumen. Ja.
Und du hast eben schon von den Aromen des Roséweins geschwärmt.
Mhm. Auch hier ist Roséwein natürlich nicht gleich Roséwein, weil es halt eben abhängig ist von der Rebsorte, von der Herkunft, vom Herstellungsverfahren, insbesondere natürlich von der Rebsorte. Und das, was ganz typisch für Rosé oft ist, sind Noten von roten Früchten, wie zum Beispiel Erdbeeren oder Himbeeren oder wie jetzt auch hier Kirsche. Man hat aber auch ganz oft so Zitrus-ähnliche Noten, die einen erinnern können an ja, Zitronen, an Mandarinen, an Orangen, an Grapefruit, ja, ganz, ganz typisch.
Also schon ein sehr breites Spektrum, ne?
Aber es gibt natürlich auch Roséweine, die eher durch so eine florale Note bestechen. Oder zum Beispiel, wie man es oft hat bei Roséwein aus der roten Rebsorte Spätburgunder, auch so würzige Noten.
Wie ist es eigentlich mit dem Alkoholgehalt?
Also auch hier abhängig von der Rebsorte und der Herstellung. Alkoholgehalt, aber auch Gerbstoff und Säure, das variiert, das kann man nicht pauschalisieren. Auch hier immer in Abhängigkeit von der Rebsorte, der Herkunft ganz entscheidend und natürlich der Herstellung. Ja.
Wie ist denn für dich so der perfekte Rosé aufgebaut?
Also ein guter Roséwein ist für mich moderat im Alkohol, hat eine, ja, ich würde schon sagen, knackige und erfrischende Säurestruktur und bleibt aromatisch, das finde ich ganz wichtig zu betonen, klar und präzise, also ohne marmeladig oder sogar bonbonartig zu wirken. Also dieses kitschige, dieses übermäßig süße Aroma, was man oft mal haben kann, finde ich, bremst einfach den Trinkfluss und ist nicht mein Stil. Und ich glaube, das ist auch so ein Stil, warum Roséwein sehr oft verteufelt wird. Ah, das ist so ein Bonbonwasser, kannst du selber trinken. Aber das ist bei gutem Roséwein eigentlich nicht der Fall.
Soweit dein Empfinden. Ja. Wir geben an dieser Stelle mal die Frage direkt an euch weiter. Was schmeckt euch beim Rosé? Also was geht zum Beispiel gar nicht für euch? Wir stellen euch bei Spotify einfach mal eine kleine Umfrage rein.
Ja, oder was auch eure Lieblingsrebsorte in Bezug auf Roséwein ist. Denn wir erinnern uns, Roséwein wird immer aus blauen Trauben gewonnen. Das hatte ich zu Beginn nicht erwähnt, aber ich denke, das ist klar mittlerweile.
So, Rosé und Essen. Brich das mal runter. Es gibt bestimmt so eine Faustregel von dir, oder?
Also, grundsätzlich würde ich, also es gibt mehrere Faustregeln. Die erste Faustregel ist, ich würde immer erstmal auf den Stil eines Roséweins achten. Also leichte, trockene Roséweine passen perfekt zu Salaten, zu gegrilltem Gemüse, Fisch oder Meeresfrüchten. Kräftige Roséweine hervorragend auch schon zu kräftigeren Speisen, also zu würzigen Tapa, gegrilltem Fleisch oder zum Beispiel auch intensiven Pastagerichten, auch Pizza, also auch gerne tomatenbasierte Speisen. Und bei den süßen Roséweinen, das wäre so der dritte Stil. Das passt einfach wunderbar halt eben auch zu Dessert oder aber würzig scharfen Gerichten, wie zum Beispiel so einem Thai-Curry.
Da grätsche ich nochmal rein. Auch da wollen wir von euch wissen, ganz gute Möglichkeit. Wann und wozu trinkt ihr gerne Rosé? Könnt ihr einfach hier, also wo ihr den Podcast jetzt hört, in die Kommentare schreiben.
Ich würde tippen, die meisten trinken Roséwein so an lauen Sommerabenden auf der Terrasse. Vielleicht so ein bisschen zu Antipasti oder sowas. Aber man sieht es hier, also wir haben diese drei Stile. Wir haben leichte Roséweine, kräftige Roséweine und süße Roséweine natürlich auch. Und da passt eine Vielzahl von Gerichten zu.
Du hast gesagt, es gibt verschiedene Faustregeln.
Die zweite Faustregel von mir ist, einfach auf die Ähnlichkeit der Intensität achten. Das leitet sich ja auch schon so von der ersten Faustregel so ein bisschen ab. Also der Wein sollte die Aromen des Gerichts nicht überdecken und auch nicht umgekehrt. Also die Speisen sollten die Aromen des Weins wiederum nicht überdecken.
Was beim Rosé wahrscheinlich öfter passiert, oder?
Ja, kann passieren. Also ein leichter Rosé passt demnach oft auch zu leichteren Speisen, während, sage ich jetzt mal, kräftiger Roséweine halt eben auch zu intensiveren, kräftigeren Gerichten passen. Ja, also eigentlich sehr einfach, es ist eigentlich sehr logisch im Grunde genommen.
Und dann, du hast ja auch bei unserem Wein der Woche gesagt, gute Säurestruktur, das ist auch wichtig, ne?
Ja, also Roséweine mit einer guten Säurestruktur passen einfach ideal zu dieser sommerlichen Küche, zu frischen Speisen wie, sage ich jetzt mal so zum Beispiel so ein Fenchel-Zitronen-Carpaccio mit Kapern, so ein bisschen Olivenöl und Oliven dazu, da passt Roséwein einfach perfekt. Oder auch zu tomatenbasierten Gerichten. Wir hatten früher bei uns in der Gastronomie immer so ein Tomaten-Carpaccio, sehr einfach, mit so einem gratinierten Ziegenkäse. Aber Roséweine passen nicht nur zu säurebetonten Gerichten sehr, sehr gut, sondern halt eben auch zu cremigeren oder leicht reichhaltigen Gerichten, weil die Säurestruktur der Roséweine die Gerichte ganz einfach auflockert.
Jetzt haben wir drei Faustregeln schon gehabt. Jetzt kommt noch eine vierte.
Regionalität, Weißt jetzt
what
eh, was
goes
kommt?
Together.
What grows together goes
so, ja.
together. Ja.
Mich.
Boah,
da
der Satz, der wurde jetzt schon so oft kopiert. Ich habe den eingeführt und jetzt.
Ach, wirklich?
Ja, und jetzt sehe ich so
kein
manchmal so.
Drauf.
Nee, leider nicht. Ich habe es ja schon. Aber ist ja auch wirklich eine coole und einfache Regel. Also Wein und Essen aus derselben Region harmonieren halt einfach oft perfekt miteinander. Zum Beispiel Rosé aus der Provence, hatten wir anfangs auch erwähnt, passt wunderbar zum Beispiel zu Ratatouille. Das geht wirklich richtig gut.
Ja. Auch wenn meine Faust aus 5 Fingern besteht, aber wir fassen nochmal zusammen die 4 Faustregeln von dir.
Mhm.
Zum einen, man achtet auf den Stil des Roséweins.
Ja.
Zum anderen, denkt an die Intensität, dass sich das irgendwie ähnelt.
Gleich und gleich gesellt sich
gern.
Genau.
Und die Säure sollen wir berücksichtigen.
Mhm.
Und an die Regionalität denken.
Ja, das ist wirklich total easy.
An der Stelle seid ihr wieder gefragt, was ist euer Tipp für die perfekte Kombination von Roséwein und Speisen? Also vielleicht habt ihr so ein absolutes Go-To-Pairing.
Ja.
Dann könnt ihr auch einfach mal in die Kommentare schreiben.
Ja, aus dem letzten Italienurlaub, da haben wir auch so, wenn wir so Gardasee, Badolino, ne, da haben wir auch den klassischen Chiaretto. Was esst ihr dazu zum Beispiel? Also das wäre so der vielleicht das plakativste Beispiel.
Da würden wir uns freuen.
Ja.
Dann gehen wir mal systematisch voran, also Land für Land. Klassische Roséweintypen und die dazugehörige Essens- oder Speisebegleitung.
Ja, ich dachte mir nämlich, ich suche mal so die bekanntesten Roséweinvertreter raus und dann gehen wir das einfach mal durch.
We start with Germany 12
of course,
points.
Of course. Also deutsche Roséweine werden sehr, sehr oft aus Spätburgunder oder zum Beispiel auch, wenn wir uns gerade so in der Pfälzer Region bewegen, aus Portugieser. Hergestellt, sind oft fruchtig, frisch und auch säurebetont, haben eher so ein helleres Rosé im Glas, also laufen eher so Hellfarben ins Glas, der ist nicht ganz so kräftig und sind eher, würde ich jetzt sagen, natürlich je nach Herstellung eher ein bisschen leichter im Geschmack. Und so Roséweine aus Portugieser oder Spätburgunder haben aber auch oft in der Nase so dieses, nicht nur dieses Fruchtige, sondern vor allen Dingen bei Spätburgunder diese Würze. Und passt perfekt natürlich zu Spargelgerichten, wie zum Beispiel Spargelsalat mit Erdbeeren, ist ja auch so ein Klassiker. Oder zu gegrilltem Lachs mit Zitronen-Dillsüßchen. Und in der kühleren Jahreszeit, weil ich möchte mich auch mal so ein bisschen wegbewegen vom Sommer, weil ich finde, Roséwein kann man schon das ganze Jahr trinken. Und wir haben ja so viele Stile. Also zum Beispiel auch, wenn wir jetzt einen Spätburgunder beispielsweise haben, also einen Spätburgunder-Rosé, der ein bisschen längere Maischestandzeit gemacht hat. Also wo dann auch noch das Gerbstoff eine Rolle spielt, passt dann so ein Roséwein auch richtig gut in der kühleren Jahreszeit zum Beispiel zu einem deftigen Flammkuchen mit Speck und Zwiebeln. Also da so ein bisschen out of the box denken. Da haben wir wirklich extrem viele coole Roséwein-Exemplare aus Deutschland.
Dann gehen wir nach Frankreich.
Provence, ja, typische Rebsorten, die für einen Roséwein aus der Provence zum Einsatz kommen, ist Grenache, Syrah und wie wir hier sehen auch Cinsault.
Und schreibt man C-I-N?
C-I-N-S-A-U-L-T.
Mhm.
Ja. Und das sind eher so heller farbene Roséweine. Also die haben auch nur so einen leichten, zarten Roséstich. Oft tatsächlich, gerade wenn wir so diese klassischen, also du hast ja auch schon mal Rosé aus der Provence getrunken.
Klar.
Oft sind die sogar noch heller als jetzt das hier. Und wie gesagt, fruchtbetont,
ja.
Oft aber auch ein bisschen würzig, meistens immer sehr trocken ausgebaut und auch sehr elegant. Also ich finde sogar, die haben weniger Frucht als jetzt zum Beispiel ein Spätburgunder Rosé. Und bei so hochwertigen Exemplaren hast du sogar ganz oft so was leicht Salziges, also so eine leicht salzige Note im Abgang. Und das macht es natürlich perfekt zu Meeresfrüchten aller Art, Muscheln, Garnelen, Austern, gib ihm. Aber auch so zu so einem klassischen Nizza-Salat, da hast du ja auch vom Thunfisch das Fettige, also die fettige Komponente, aber auch dieses Salzige. Und wir erinnern uns, Säure lockert das auf. Wir haben ja meistens auch noch ein bisschen Ei dabei. Also Säure lockert das Ganze auf und reflektiert aber auch das Salzige der Speise. Also perfekt. Oder zum Beispiel auch zu so einem Zitronenhähnchen. Auch großartiger Begleiter.
Wie gut, dass wir noch was essen wollen heute.
Ich mich freue
auf meine Garnelen mit Reis.
Aber kannst du es nachvollziehen?
Und dann wird
so
diesen
salzigen, also wirklich so ein
Tropfen heute zum
Einsatz. So ein genialer, hochwertiger Roséwein aus der Provence, leicht salzige Note, super zurückhaltend, was Farbe und auch das Aromenspektrum angeht und dann halt eben das Salz in der Speise perfekt.
Bam.
Ja. Weiter geht's.
Ja, weiter geht's.
Wir bleiben in Frankreich.
Es geht nach?
Tavel.
Nach Tavel?
Tavel. Kräftiger, trockener Rosé von der Rhône. mit einer sehr intensiven Farbe. Also das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Wir hatten jetzt gerade den Spätburgunder Rosé aus Deutschland oder Portugieser Rosé, normales Rosé im Glas.
Ja, also dann eher haben wir so diese Bubblegum-Farbe, wirklich so ein ganz...
Komplett, genau. Dann Himbeere. Haben wir den provinzialischen Rosé, eigentlich schon fast weiß mit leichten roséfarbenen Reflexen. Jetzt sind wir an der Rhone und da hast du wirklich... Ich weiß nicht, hast du schon mal gesehen, so diese klassischen Rhone-Flaschen und dann hast du wirklich so dieses tiefe Bonbon-Rosa da drin.
Ja, da habe ich immer Angst vor.
Nee, es ist halt schon, es ist einfach kräftiger. Heißt jetzt nicht, dass es so kitschig schmeckt, wie es aussieht. auch hier typische Rebsorten Grenache, Cinsault, Syrah und passt einfach perfekt, auch einfach, weil eine kräftigere Struktur zu gegrilltem Fleisch, witzigen Gerichten wie Kohlrouladen ist übrigens auch typisch für die Rhone.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch.
Du würdest
Kaninchen oder so hart.
Wirklich? Ja. So deftige...
Ja.
Und
also das sind wirklich so
eigen im Geschmack. Ich meine, Kaninchen ist ja wirklich ein ganz kräftiger Geschmack.
Weil das sind nicht nur farbintensive Roséweine, die da von der Rhone kommen, sondern halt eben kräftige im Geschmack und auch würzig im Geschmack. Und das ist auch so ein bisschen auf diese Rebsortenkonstellation zurückzuführen, auf das Klima zurückzuführen. Also wir haben hier auch deutlich höhere Alkoholgrade und das passt dann halt auch einfach zu kräftigem Fleisch, wie zum Beispiel Kaninchen, aber auch zu Hartkäse oder zu sowas Würzigem wie Kohlroulade.
Das muss ich speichern tatsächlich, weil das habe ich nie gedacht, ne? Dass man so dagegenhalten kann, auch mit dem Rosé.
Ja, voll. Vollgas.
Wir gehen nach Bella Italia.
Ja, habe ich ja eben schon kurz angesprochen. Chiaretto, Badolino, Gardasee, heller, frischer Roséwein aus Venetien. Typische Rebsorten sind hier an der Stelle autochtone. Wir haben eben von internationalen Rebsorten gesprochen. Wir sprechen hier eher von Rebsorten wie zum Beispiel Corvina, Rondinella, Molinara.
Und passt bestimmt zu Antipasti, oder?
Ja, passt einfach zu dem, was am Gardasee gefuttert wird. Also ob wir jetzt Pasta mit Sardinen haben, ob wir ein Fischsüppchen haben, ob wir eine Bruschetta haben mit Tomaten und Basilikum oder Antipasti-Platten mit Prosciutto und Oliven. Also wirklich, hier wirklich Faustregel, what grows together, goes together.
Chiaretto.
Chiaretto.
Wir reisen weiter in Italien. Ceracciolo d'Abruzzo.
Ja, intensiver auch hier Roséwein aus den Abruzzen, hergestellt aus der Rebsorte Montepulciano. Mhm. Und hier meine Speiseempfehlung.
Noch ein Ticken deftiger.
Ja, Pasta mit Tomaten, viel deftiger als ein Chiaretto.
Ja, ja.
Pasta mit Tomatensoße kann man auch ein bisschen Kapern reinballern oder so an wie heißt das hier nochmal, Puttanesca, also alles, was so Salz hat, das passt super gut dazu. Aber auch Wurstwaren, die sehr typisch für die Region sind. Wir sind ja hier eher in der ländlicheren Region, das heißt, wir haben viel kräftige Wurstwaren.
Wurst heißt das.
Ja, Wurst. Oder auch Käse. Also das sind so Sachen, die einfach perfekt zu der Art von Rosé passen. Und was ganz typisch für die Region ist, sind auch Lammspieße. Die Arrosticini und gebackene Käsebällchen, die Fiadoni.
Fiadoni.
Aber, damit wir hier auch unsere Veggies abholen, die Abruzzen sind nicht nur bekannt für so Wurst und kräftigen Käse, sondern halt eben auch für Hülsenfrüchte, zum Beispiel Linsen oder auch kichererbsenbasierte Gerichte.
Ah.
Ja, also das ist auch sehr typisch für die Region. Und auch hier würde ich die Art von Rosé definitiv empfehlen, weil wir alle wissen, Kichererbsen und Linsen, die können ordentlich Dampf auf den Kessel geben.
Es geht weiter nach Apulien, Rosato Salentino.
Oh Mensch, wir sind hier richtig unterwegs.
Oh, ich habe so Lust zu verreisen, das ist so schön gerade.
Also Roséwein aus Apulien. Und die Rebsorten, die hier dominieren, sind Negro Amaro oder halt eben der Primitivo. Und wie man sich ja denken kann, wir alle kennen Primitivo, hat auch einen kräftigen Charakter. Und auch hier...
Das geht auch mal zu einer Pizza dann?
Ja, auf jeden Fall. Also würzige Pizza, auch Lammgerichte oder hier Parmigiana zum Beispiel auch. Ja, also das sind so Sachen, die auf jeden Fall richtig gut damit gehen.
Und jetzt geht es nach?
Alto Adige. Nach Südtirol. Im Grunde genommen.
Da, wo man sich teilweise noch mit Deutsch verständigen kann.
Ja, die suchen sich immer aus, ob sie Italienisch sprechen oder Deutsch.
Ich bin kein Deutscher, ich bin Italiener.
Mein Standardspruch ist immer, die suchen sich jeden Tag aus, ob sie Spaghetti essen oder doch Knödel. Also.
Das stimmt aber wirklich, ne?
Ist ein, auch sehr frischer Roséwein aus der hier vorherrschenden roten Rebsorte Lagrein. Das ist eine autochthone Rebsorte der Region. Aus Lagrein entstehen normalerweise sehr würzige, tiefdunkle Rotweine. Das kommt aber auch immer so ein bisschen darauf an, denn Lagrein gibt es in dem Stil und auch in dem Stil. Es gibt auch leichtere Lagreinweine und es gibt halt eben sehr kräftige Lagrein-Weine. Und das ist jetzt, wie gesagt, ein Rosé aus dieser Rebsorte. Und da muss man auch ganz klar sagen, what grows together goes together. Klassisch zur Feschbarplatte ist perfekt oder auch zu Speckknödeln oder zu Schlutzkrapfen. Also das ist wirklich Lagrein-Rosé, perfekt.
Wir stoßen mal an.
Ja, komm, Jonas. So Cheers. Viel Zeit muss sein.
Ich finde schon. Das war Italien und ahora vamos a España, señoras y señoritas y señores.
Rosado.
Navarra Rosado.
Ja, ist ein spanischer Roséwein, oft aus Garnacha oder Tempranillo. Wir erinnern uns, Tempranillo ist die rote Rebsorte Spaniens und dementsprechend wird sie natürlich
lecker.
Auch oft.
Ich finde den super lecker.
Ja, und dementsprechend kommt es halt eben auch sehr oft für Rosé zum Einsatz. Hat fruchtige Noten, hat aber auch ganz oft so eine richtig schöne Würze. Und je nachdem, wo wir uns natürlich auch befinden, wird auch Roséwein oft im Holz ausgebaut. Also das möchte ich jetzt nicht jetzt pauschalisieren. Also das heißt jetzt nicht, wenn ihr Roséwein aus Spanien kauft, dass der im Holz gewesen ist. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Roséwein aus der Region Rioja kauft, dann kann es durchaus sein, dass der Roséwein auch eine Zeit lang im Holz verbracht hat.
Und der Navarra Rosado, da kannst du richtig...
Das ist wirklich
zu deftigen
sagen,
Sachen.
Ja, aber es ist auch eher so ein Einstiegsroséwein. Es ist nicht zu kräftig, es ist nicht zu läppsch. Also es ist fruchtig, ist würzig, hat so eine ganz angenehme Kraft, passt super gut zu Garnelchen, perfekt zu klassischen Tapa, wie zum Beispiel Albondigas, also diese Fleischbällchen in Tomatensoße, zu Manchego-Käse.
Guck
oder
mal, Manchego hat wirklich
Kraft. Ja. Oder auch zu einer würzigen Paella. Ja. Also oder auch zum Beispiel Lammkoteletts finde ich auch besonders spannend und dann mit so einer Mojo-Soße.
Echt?
Ja, finde ich richtig gut.
Unsere Reise durchs schöne Spanien geht weiter. Wir gehen ins Baskenland.
Ja.
Txakoli Rosado.
Ja, es sind frische, spritzige Roséweine, eher auf der leichteren Seite, wie du richtig gesagt hast, aus dem Baskenland. Perfekt für laue Sommerabende oder ich würde auch sagen, so zu kleinen, hier so Tapas, so kleine Fischgerichte oder sowas. Aber es ist wirklich eher so ein leichter, spritziger Roséwein, auch sehr hellfarben.
Ich habe eben gerade gedacht, perfekte, schöne Sommerabende. Ich habe immer das Gefühl, da ist doch sowieso immer Sommer, aber es stimmt ja nicht ganz.
Ja, oder wenn man so auf der Terrasse sitzt und so ein Döschen Sardinen aufmacht, was man halt so tut, ne?
Ah.
So, ja.
Es war schön. Wir bewegen uns weiter.
Mhm.
Nach Austria.
Austriaca.
Österreich.
Ja.
Gibt es da auch Rosé?
Aber selbstverständlich. Und natürlich gibt es da Roséwein aus so ziemlich jeder Rebsorte. Mhm. Jetzt nicht nur dem Zweigelt, wie ich jetzt hier gleich erzählen werde, sondern natürlich auch aus Blaufränkisch oder auch aus Spätburgunder. Die haben natürlich eine ähnliche Rebsortenkonstellation international, wie wir sie auch in Deutschland haben. Aber Zweigelt-Rosé trinke ich tatsächlich sehr, sehr gerne und das assoziiere ich schon mit Österreich und das ist, glaube ich, so der bekannteste Roséwein-Vertreter aus Österreich. Das sind frische, fruchtige Roséweine. So eine richtig schöne Balance zwischen Frucht und Säure kommt natürlich auch hier immer auf das Herstellungsverfahren an. Es gibt auch da Leute, die experimentieren mit Maischestandzeit und Co. Aber grundsätzlich super Balance zwischen Frucht und Säure. Herrlich fruchtig, erfrischend und finde ich einfach klasse zu, ganz ehrlich, Wiener Schnitzel, Backhändel-Salat,
so Vogelsalat. Österreichischen
ja.
Was ist ein Vogelsalat?
Vogelsalat?
Ja.
Ja, überleg doch mal. Das ist der Feldsalat.
Vogelsalat mit
Sonnenblumenkernen.
Der Feldsalat,
schön mit Kürbiskernöl.
Und so ein bisschen Speck.
Das muss da drin schwimmen, habe ich gelernt. Ne? So. Ja, das ist
Mädchen, das ist viel zu wenig Öl.
Das ist nicht mehr normal, wie die ihren Feldsalat betanken mit dem Öl. Das schwimmt alles und am Ende wird das noch getrunken. Ja.
Also Wiener Schnitzel, Backhändel, Vogelsalat.
Ja, oder auch so zu so einer schönen Tart mit Ziegenkäse, karamellisierten Zwiebelchen. Also auch hier würde ich eher in die Richtung gehen, what grows together, goes together.
Was haben wir gelernt?
Was haben wir dann? Hör mal.
Wir haben gelernt, Roséweine sind vielseitig.
Mhm.
Also richtig vielseitig.
Ja.
Es gibt von der Stilistik her leichte Roséweine, es gibt frische Roséweine, es gibt kräftige, richtig würzige
Roséweine.
Und der Stil hängt immer ab von der Rebsorte und auch von der Herstellung und von der Herkunft.
Richtig.
Ja. Und ich habe mal mitgeschrieben, die perfekte Kombination so auf einen Blick, leichte Rosé passen zu leichten und sommerlichen Gerichten,
ja,
kann man sagen. Kräftige Rosé passen zu kräftigen und würzigen Gerichten.
Mhm.
Eigentlich ganz einfach.
Ja.
Süße Rosés
zu süß.
Passen zu süßen Gerichten, also oder pikant-scharfen Gerichten,
ja,
so zum Kontern.
Mhm.
Und sonst hast du ja gesagt, gleich und gleich gesellt sich gerne. Also und, what grows together, goes together.
Und natürlich habt ihr hier auch nochmal einen schönen Überblick bekommen über die Rosé-Vielfalt Europas, also zumindest ansatzweise.
Wir haben noch eine Frage bekommen von Samu. Wie wird Rosé-Champagner hergestellt?
Die Frage der Woche.
Erstmal vielen Dank hier für die Frage, da freuen wir uns doch immer sehr. Für die Herstellung von Rosé-Champagner darf roter Grundwein dem weißen Grundwein hinzugefügt werden. Ich hatte ja anfangs erwähnt, dass das grundsätzlich verboten ist in der EU, aber bis auf wenige Ausnahmen erlaubt ist. Und das ist halt hier eine Ausnahme, nämlich bei der Herstellung von Rosé-Champagner. Und man schätzt, dass 95% aller Rosé-Champagner genauso hergestellt werden. Und dieses Verfahren nennt man Rosé de Assemblage. Dann gibt es aber auch noch zwei weitere Herstellungsverfahren, mit denen man Rosé-Champagner herstellen kann. Nämlich einmal ganz klassisch die Maischestandzeit, heißt dann Rosé de Mazeration. Oder natürlich auch hier das Sanier-Verfahren. Und diese Champagner heißen dann Rosé de Sanier. Wichtig, dieses Mischen von Weiß- und Rotwein, also wirklich hier nochmal dick hinter die Löffel schreiben, ist ausschließlich in der Champagner erlaubt. So, haben wir das geklärt.
Du hast richtig Talent.
Also mischen, Rot, Weiß oder... Ja. Mazeration, also Maischestandzeit oder Sanierverfahren.
Wenn es so mit dem Vino mal nicht so klappt, ja, könntest du auf dem Rummel auch, kennst du, wenn du so, komm noch mal hier die nächste Runde, kauft euch doch mal Tickets hier, da geht's nochmal los hier, die nächste Runde geht auf meine Kosten.
Ja, ich will dann immer so viel sagen, dann habe ich immer so einen Spaghetti-Salat im
Schädel. Wir sind schon am Ende.
So, ja, wir sind also schon am Ende.
Für euch gilt nur noch, aktiviert die Glocke, die klingelt immer montags.
Aktiviert das Glöckchen.
Da gibt's eine neue Cheers-Folge.
Ja, und auf die Gefahr hin, dass wir so ein bisschen needy worken. Wir wirken hier Freunde der Sonne. Bewertungen wir auch schön, so 5 Sterne, ne?
Absolut. We like it.
Und ja, steht voll
drauf. Wenn ihr Fragen habt, cheers@edeka.de. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare...
Ich hätte das jetzt auch richtig cheesy anmoderieren können. Ich hätte auch so sagen können, Jonas, so, ja, also Freunde, wenn ihr so Fan seid von unserem Podcast, dann es hilft uns wirklich weiter in dem, was wir tun. Supportet uns doch mal ein bisschen.
Wir
so
können doch überlegen, ob wir mal so einen ganzen Podcast machen.
Nee. Komm, haut aber die 5 Sterne raus.
So, die E-Mail noch. cheers@edeka.de. Bei Instagram könnt ihr auch Fragen stellen oder hier in den Kommentaren, logischerweise. Wir freuen uns drauf und auf das die Cheers-Community wächst und wächst.
Ja.
Oder in deinem Jargon zu bleiben, Cheers.
Cheers.
Wie sagt man so schön? Ciao for now, ne?
Ciao, wow.
Oder adios amigos.
Ja.
Peace out, Scout.
Sayonara,
bye,
bis
bye,
nächste
Butterfly.
Woche.
So long, King Kong. Take it slow, Buffalo.
Wir müssen nochmal so eine Top 20
Don't
machen.
Be a stranger, Ranger. See you later, Alligator.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.